Ich lese das Wort Gottes aus Richter 18, Verse 1 bis 10. Richter 18, Verse 1 bis 10. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Und zu jener Zeit suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil, wo sie wohnen könnten. Denn bis dahin war ihm unter den Stämmen Israels kein Erbe zugefallen. Und die Söhne Dans sandten 5 tapfere Männer aus der Gesamtheit ihrer Zippe von Zorea und Eshtaol aus, die das Land erkunden und erforschen sollten. Und sie sprachen zu ihnen: Geht hin und erforscht das Land. Und sie kamen auf das Bergland Ephraim in das Haus Michas und blieben dort über Nacht. Als sie nun dort bei dem Gesinde Michas waren, erkannten sie die Mundart des jungen Leviten. Und sie gingen zu ihm und fragten ihn: Wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier und was hast du hier zu tun? Er antwortete ihnen: So und so hat es Micha mit mir gemacht und er hat mich um Lohn angestellt, damit ich ihm als Priester diene. Sie sprachen zu ihm: Befrage doch Gott, damit wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, guten Erfolg haben wird. Der Priester antwortete ihnen: Zieht hin in Frieden. Euer Weg, den ihr zieht, ist dem Herrn vor Augen. Da gingen die 5 Männer hin und kamen nach Laisch. Und sie sahen, dass das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnte, nach der Art der Zidonier, ruhig und sorglos. Und es war niemand im Land, der ihnen etwas zuleide tat. Sie besaßen Reichtum und wohnten fern von den Zidoniern und hatten mit keinem Menschen etwas zu tun. Als jene nun wieder zu ihren Brüdern nach Zora und Eshtaol kamen, sprachen ihre Brüder zu ihnen: Was bringt ihr für Bericht? Da sprachen sie: Macht euch auf, lasst uns gegen sie in den Krieg ziehen, denn wir haben das Land angesehen und siehe, es ist sehr gut. Und ihr wollt untätig bleiben? Seid nicht faul, sondern zieht hin, um das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hingeht, werdet zu einem sorglosen Volk kommen und ein weites Land, denn Gott hat einen Ort in eure Hände gegeben, wo kein Mangel herrscht an allem, was es auf Erden gibt. Wort Gottes aus Richter 18, Verse 1 bis 10. Viele da kennen sicher Greta Thunberg, die junge Klimaaktivistin, die vor einem Jahr noch recht bekannt war. Jetzt kümmert sich niemand mehr um sie, aber das ist auch logisch. Vor etwas mehr als einem Jahr hat sie am UN-Klimagipfel in New York eine bekannte Rede gehalten. Und 3 Sätze aus dieser Rede sind am bekanntesten gewesen. Nämlich, genau: This is all wrong. I shouldn't be up here. And how dare you? This is all wrong. Das ist alles verkehrt. I shouldn't be up here. Ich sollte nicht da oben stehen. How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Und vielleicht hat die junge Dame recht. Wahrscheinlich ist wirklich nicht alles ganz korrekt, was in der Umweltpolitik passiert. Und sie hat wahrscheinlich auch recht, dass sie nicht dort oben sein sollte, sondern eigentlich in der Schule. Aber die Sache ist, dass die junge Dame mit ihrer Aussage, das ist alles verkehrt, viel richtiger liegt, als sie eigentlich selber weiss. Das ist alles verkehrt. Das kann man nicht nur über den Zustand der Umweltpolitik, sondern ziemlich über alles, was der Mensch tut, sagen. Richter 18, 1 bis 10 setzt Richter 17 fort. Und es schildert, wie der Stamm Dan Kundschafter aussendet. In Richter 18, im Rest vom Kapitel, kommt eine Geschichte, wie der Stamm Dan tatsächlich die Stadt Laisch erobert und zu seiner eigenen Stadt macht. Vordergründig weiss man nicht so richtig, wie soll man jetzt mit dieser Geschichte umgehen. Ist das gut, ist das schlecht? Was heisst das jetzt? Aber wenn man genau anschaut, dann sieht man, dass der Text genau diese Worte schreit. This is all wrong. Das ist alles verkehrt. Die Ausgangslage ist, dass der Stamm Dan sein Erbteil, wo Gott ihm zuteilt hat, nicht erobert hat. Also, Gott hat Israel unter Mose aus Ägypten rausgeführt. In der Wüste ist er dann zu ihnen gegangen, hat das Volk Israel zu seinem Volk gemacht. Und dann hat er gesagt: Hey, ich habe ein Land für euch. Das Land das führe ich euch. Und jeder einzelne Stamm bekommt einen kleinen Teil von dem Land. Und dort drin dürft ihr wohnen. Mit dem Mose sind sie dann bis vor die Grenze vom Land gezogen, mit dem Josua sind sie ins Land hineingezogen, haben dort die wichtigsten Teile vom Land erobert als Gesamtvolk. Und dann hat der Josua gesagt, okay, ich teile jedem von euch das Stückchen von Land zu und ihr dürft das dann selber noch fertig erobern. Wir lesen in Josua 19, 40 bis 48 ganz viele Namen, die wir heutzutage fast nicht verstehen. Und dort steht, was für ein Teil Daniten, der Stamm Dan, hätte sollen erobern. Das ist genau der Teil. Ich habe ihn rot eingekreist. In Richter 1,34, chronologisch ein bisschen später, nicht sehr viel später, kurz später, steht, was sie wirklich erobert haben. Die Amoriter, die haben dort, wo der Stamm Dan eigentlich sein Gebiet hatte, sind sie reingekommen und haben Daniten zurück auf die Berge aufgedrängt. Das heisst, das gute, flache Küstengebiet da unten haben sie nicht rein und sie sind zusammengedrängt. Ein ganzer Stamm mit Vieh und allem, was dazugehört hat, sind nur in zwei Städten gewesen. Das war ziemlich eng. Also, das ist die Ausgangslage. Stamm Dan hat das Land, das er erobern sollte, erobert es nicht, weil die Amoriter dort sind. Wie der Vers 1 sagt, denn es war ihm bis auf den Tag noch kein Erbesitz zuteil geworden unter den Stämmen Israels. Die Frage ist jetzt, wie reagiert der Stamm Dan auf das? Und der Staat, auch in Vers 1, sie suchten für sich einen Erbteil. Sehr toll. Sie sitzen im letzten Stück von ihrem Erbteil und sie fragen sich, was könnte echt unser Erbteil sein? Dabei müssten sie eigentlich einfach mal die Augen aufmachen, sehen, dass dort, wo sie schon sind, ihr Erbteil ist und das müssten sie ausdehnen. Und da macht der Stamm Dan seinen ersten Fehler. Sie nehmen nicht ihr Land ein. Sie handeln nicht nach Gottes Willen. Gott teilt ihnen das Land zu, sie nehmen es nicht ein. Das ist eigentlich interessant, weil der Stamm Dan wird als ein Stamm bezeichnet, wo ein kriegerischer Stamm ist, der ist stark, der könnte die Amoriter eigentlich besiegen. Sie machen es einfach nicht. Also fangen sie einfach auf eigene Faust eine zweite Landnahme an. Eine Landnahme, die Gott eigentlich nicht autorisiert hat. Sie sagen, ah, wir machen es gleich wie damals, wir nehmen nochmal neues Land ein. Darum senden sie Spionen aus. Das können wir in Richter 18,2 lesen. Und die Daniter sandten aus ihrem ganzen Geschlecht 5 Männer aus, tüchtige Männer aus Zora und Eschtaol, um das Land zu erkunden und zu erforschen, und sprachen zu ihnen, zieht hin und erforscht das Land. Daniter, die probieren also die richtige Landnahme von Mose und Josua nachzustellen, weil auch die haben damals Kundschafter ausgesendet. Sie wollen also nicht dort weitermachen, wo sie schon sind, sondern sie wollen etwas Neues machen. Sie machen nicht einfach das, was sie sollten machen, sondern sie machen etwas Neues. Aber sie wollen das Falsche korrekt machen. Also sie machen das Falsche, aber sie wollen das wenigstens richtig machen. Und darum machen sie es so, wie es damals gemacht wurde. Das ist natürlich recht dumm, aber es ist irgendwie auch sympathisch, wenn man das auch ständig macht. Als ich in die Kante gegangen bin, habe ich auch die ganze Zeit mehr Computerspiele gespielt und YouTube geschaut als gelernt. Und dann kurz vor der Prüfung habe ich natürlich Angst bekommen und habe Gott gebeten, dass er mir trotzdem hilft, die Prüfungen zu bestehen. Das ist genau das gleiche Konzept. Ich mache das Falsche, aber probiere noch das Falsche wenigstens korrekt zu machen und Gott das Sagen dafür bekommen. Also, sie wollen das Falsche korrekt machen. Und darum probieren sie es so zu machen, wie Mose und Josua das damals gemacht haben. Aber kurz darauf kommt gerade der zweite Fehler. Und sie kamen auf das Gebirge Ephraim zum Haus Michas und blieben dort über Nacht. Warum ist das ein Fehler? Sie schlafen einfach in einem Haus. Was ist da dran falsch? Im Kapitel vorher, in Richter 17, lesen wir eine mega skurrile Geschichte von einem Typ, der stiehlt irgendwie seiner Mutter Geld und nachher gibt es wieder zurück und nachher gibt sie es ihm wieder zurück und dann hat er Geld und macht aus dem einen Götze und dann tut er um den einen Kult aufzubauen. Und dann ladet er noch einen Levit ein, der gerade vorbeikommt und sagt, ach komm, du kannst doch da mein Priester sein. Und dann hat er da seinen eigenen kleinen Götz und einen Priester und einen Kult um den. Und der Fehler der Spion ist, dass sie dort übernachtet. Weil kurz bevor die Israeliten ins Land gezogen sind, hat Mose gesagt, hey, ihr müsst jeden einzelnen Ort, wo Götzendienst stattfindet in dem Land, zerstören. Jeder Ort. Das gilt für euch Israeliten. Jeder Ort, wo Götzendienst stattfindet, müsst ihr zerstören. Die Spion, die kommen aber dort an, übernachten dort, geniessen die Gastfreundschaft. Sie machen nichts gegen den Götzendienst. Und das ist ihr zweiter Fehler. Sie gehen sogar noch weiter, weil sie merken, dass dort ein Levit als Priester dient, wenn sie wissen, wie er dort angekommen ist, wie wir in Vers 3 lesen. Der Levit erzählt ihnen, dass er wegen Geld da ist und dass er den Priesterdienst in dem Götzentempel tut. Und das ist auch noch spannend, weil neben dem Fehlgriff, überhaupt einen Götz zu haben, dürfte der Levit auch nicht Priester sein. Ein bisschen später im Kapitel lesen wir, von wem der Levit abstammt. Und der Levit stammt von Mose ab. Mose und Aaron sind ja Brüder gewesen, aber nur die vom Aaron abstammen, dürfen Priester sein. Die von Mose nicht. Alle anderen Leviten dürfen keine Priester sein, außer die vom Aaron abstammen. Das heisst, es ist schon falsch, einen Götzentempel zu haben, aber es ist noch mehr falsch, nachher noch einen Priester, der eigentlich gar kein Priester dürfte sein, als Priester zu haben. Die Kundschafter, die finden das aber gerade passend, dass da ein Levit ist, der Priester ist und wo offenbar mehr aufs Geld aus ist als auf den Dienst an Gott. Wenn man ein bisschen Geld gibt, dann kann man die Wahrheit ein bisschen biegen und das ist immer praktisch. Und darum fragen sie ihn über ihre Zukunft aus. Sie sprachen zu ihm, befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt. Das ist der dritte Fehler. Ein Priester befragen, der kein Priester sein dürfte. Aber auch das wieder, das passt zu der Landnahme auf eigene Faust. Mose und Josua, die haben immer den Priester vorher befragt, bevor sie etwas eingenommen haben. Und die Amniten, die wissen ja, ah, okay, wir können Gott, den wahren Gott, nicht befragen, weil der sagt dann, nein, nehmt das Land ein, das ich euch schon gegeben habe. Also fragen sie einfach einen falschen Gott, den man ein bisschen drehen und wenden nach seinem eigenen Willen. Und der sagt dann, ja, ist schon gut. Und das ist genau das, was der Text sagt. Der Levit, es steht nicht davon, ob der Levit Gott wirklich befragt hat. Der Levit sagt einfach, ja, kein Problem, geht nur. Zieht hin mit Frieden. Euer Weg, den ihr geht, ist dem Herrn vor Augen. Dem Rat folgen die Männer und sie gehen weiter gegen Norden und finden dort eine Stadt, Laish. Eine Stadt, die schöner und besser nicht könnte sein. Und das Coole ist, das stimmt wirklich, man hat Laish ausgraben und die Stadt ist wirklich perfekt gelegen. Sie war im Quellgebiet vom Jordan, also war das ganze Jahr über grün und wasserreich gewesen. Direkt um die Stadt hat es so flache Gebiete gehabt, wo man hat können Ackerbau betreiben und Viehzucht. Eine Handelsstraße ist vorbeigegangen an der Stadt, wo die Stadt Wohlstand und Reichtum gebracht hat. Und genauso beschreibt Danite die Stadt in Vers 10. Das Land ist weit nach allen Seiten, einen Ort, der nichts von alledem fehlt, was es auf Erden gibt. Außerdem ist die Stadt von Bergen umgeben gewesen, also sehr gut geschützt gegen irgendwelche Invasionen. Und auch das, sagen die Kundschafter, wenn ihr hinzieht, werdet ihr zu einem Volk kommen, das sicher wohnt. Und das Beste für den Stamm Dan ist natürlich, dass die Stadt sehr weit weg liegt von ihren Freunden, die sie beschützen können. Die Stadt ist also perfekt. Sie liegt zwar eigentlich abseits vom verheißenen Land, aber der Stamm Dan kümmert sich nicht mehr so sehr um verheißenes Land oder nicht verheißenes Land. Spannend ist auch, dass in Vers 7 steht, sie kamen nach Laish und sahen das Volk, das darin war, sicher wohnen in der Weise der Sidonier, ruhig und sicher. Genau die zwei Adjektive werden sonst im Richterbuch nur für Israel verwendet. Sicher und ruhig, das war die Verheißung für Israel, wenn sie dann im verheißenen Land ankommen. Also der Mose, kurz bevor Israel eingezogen ist, hat gesagt, hey, ihr werdet sicher und ruhig wohnen. Es steht in 5. Mose 12,10, ihr werdet über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das der Herr, euer Gott, euch zum Erbe geben wird. und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum und ihr sollt sicher wohnen. Und das ist jetzt auch wieder ein spannender Gegensatz. Im ganzen Richterbuch ist es immer so, dass ein israelitisches Volk, eine israelitische Stadt im Frieden und Ruhe da liegt. So wie es verheißen worden ist. Und dann kommt ein kananitischer Stamm und bedrängt die Stadt. Aber da ist es genau umgekehrt. Da ist es eine kananitische Stadt, die in Ruhe und Sicherheit und Frieden da liegt. Und ein israelitischer Stamm kommt und bedrückt die einfach so ungerechterweise. Und das ist ein weiterer Fehler. Die Kundschafter wollen ungerechterweise eine Stadt angreifen, die eigentlich ganz friedlich ist, nichts gemacht hat. Nachdem sie also die Stadt entdeckt haben, kommen sie zurück zu ihrem Stamm, fordern den auf, sie anzugreifen und begründet das Ganze, die ganze Übung damit, dass der Levit, der ein Götzendiener ist, gesagt hat, ja, das ist kein Problem, machen das nur. Also, was haben wir in dieser Geschichte? Wir haben einen Stamm, der nicht seiner Verpflichtung nachkommt. Ist. Er sendet Kundschafter aus, die nicht dort sind, die Kundschaften, wo sie es tun. Sie bleiben in einem Haus, das in Israel nicht existieren sollte. Sie befragen einen Levit, der einen Dienst tut, zu dem er nicht berufen ist, in einem Tempel, der nicht da sein dürfte. Und er segnet ein Vorhaben, das nicht von Gott kommt. Das Resultat ist, dass der Stamm Dan eine Stadt zerstört und ihre Bevölkerung abschlachtet, die das nicht verdient hat. Also, es ist alles verkehrt. Das ist alles verkehrt. Und der Grund, warum das alles verkehrt ist, ist im ersten Satz, im ersten Vers sichtbar. Zu der Zeit war kein König in Israel. Was heißt das? Dass Israel einen König braucht, wie nachher der David ein König war? Nicht unbedingt. Wo Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat und es zu seinem Volk gemacht hat, ist er der König über Israel geworden. Das sieht man zum Beispiel an der Bundeslade. Die Bundeslade, das ist der Thron von Gott. Die Stiftshütte ist sein Palast. Spannend ist auch, dass rundum in allen Völkern der König immer das Gesetz gegeben hat für die Völker. Wer hat in Israel das Gesetz gegeben? Das war Gott. Gott als der König hat das Gesetz gegeben. Gott hat sich als König von Israel verstanden und die Israeliten haben eigentlich, am Anfang zumindest, Gott auch als ihren König verstanden. Aber nachdem Israel ins Land gekommen ist, haben sie sich immer mehr von Gott als ihrem König entfernt, haben ihm nicht mehr gefolgt. Und das ist genau das, was der Satz sagt. Es war kein König in Israel. Gott war nicht mehr König in Israel. Im Richterbuch kommt der Satz viermal vor, zu der Zeit war kein König in Israel. Und zweimal gehört ein weiterer Satz dazu. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Israel hat seinen König verloren. Israel hat Gott nicht mehr als König und das Resultat davon ist die völlige Verkehrtheit. Die völlige Verkehrtheit von Israel und für Laisch, für die Stadt, die so friedlich dargelegen ist, bedeutet es Tod, Zerstörung und Leid. Und schließlich sitzt der Stamm Dan tatsächlich hoch im Norden oben von Israel, dort, wo er eigentlich nicht sein sollte. Der Satz von Greta Thunberg passt auch gut für den Stamm Dan. Das ist alles verkehrt. Ich sollte nicht da oben sein. Korrekt, Stamm Dan sollte eigentlich wieder unten sein. In dieser Geschichte sehen wir das Resultat davon, dass sich Gottes Volk von Gott als seinem König abwendet. Und was am Stamm Dan mega gut sichtbar wird, ist für die ganze Welt wahr. Gott ist nicht nur der König von Israel, sondern König über die ganze Welt. Sein Gesetz gilt nicht nur für die Israeliten, sondern für jeden einzelnen Mensch. Und wenn sich die Menschen von ihrem wahren König abwenden, passiert genau das Gleiche wie damals beim Stamm Dan. Es folgt daraus Verkehrtheit, Leid und Tod. Man sieht das ganz beispielhaft am letzten Jahrhundert, wenn Nationen aufstehen und ihren König von sich abwerfen und selber König sein wollen, wenn sie machen, was sie selber für richtig halten. Man sieht es am Dritten Reich, das selber wollte ein Königreich aufbauen, wo aber nachher Millionen in einem Krieg gestorben sind. Man sieht es an der Sowjetunion, die ihre eigene Idee hat durchsetzen wollte. Hunderttausende von Menschen sind verhungert. Man sieht es heutzutage in Amerika, wo seine eigene Macht sichern will, für sich selber schauen will. Es wird zu der Weltpolizei, jagt dem Öl nach. Und auch durch das passiert so viel Leid. Aber nicht nur die grossen Weltreiche machen das und laden die Schuld auf sich. Jeder macht das. Jeder kehrt sich ab vom wahren König. Also in dem Sinn, ja, wir machen alles verkehrt. Wir machen alles verkehrt, wenn wir uns von unserem König abwenden. Und jeder Mensch macht das. Alle machen, was sie recht denkt, in ihren eigenen Augen. Alle machen das, was sie selber für gut halten. Alle wollen ihre eigene König sein. Außer einem. Einer tut Gottes Willen. Die Aniten, die suchen nach einer lächerlichen Götzenfigur, die sie nach ihrem Willen beugen können, damit ihr Plan gelingt. Aber er nicht. Er tut Gottes Willen, damit Gottes Plan gelingt. In Jesaja 53,10 steht: Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Das ist der direkte Gegensatz. Die Aniten, die suchen ihren eigenen Willen. Und in Gott muss dem Willen untertan sein. Aber er sucht Gottes Willen und ist dem Willen untertan. Der eine, Jesus, er weiß, wer sein König ist. Sein König ist sein Vater, Gott, der Vater. Und er gehorcht dem Vater bis zum letzten Atemzug. Und durch das gelingt der Plan von Gott. In Philipper 2,8 steht, wie gehorsam er war. Es steht, und er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Die Aniten, die machen es vor, wie alle Menschen gegen den wahren König rebellieren und ihre eigenen Wille durchbringen und damit Ruin über die anderen Menschen bringen. Sie sind Rebellen. Sie sind Rebellen gegen ihren König. Und Rebellen haben Todesstrafe verdient. Im geistlichen Bereich bedeutet das die ewige Trennung von Gott. Aber Jesus rebelliert nicht. Er ist nicht egoistisch, sondern gehorsam dem Vater gegenüber. Er bringt nicht Ruin auf die anderen Menschen, sondern Heilig. Er hat keine Todesstrafe verdient. Er hat keine Trennung von Gott verdient. Und doch, er nimmt sie auf sich. Er, der ohne Rebellion war, stirbt an der Stelle von uns allen. Von uns allen, die rebelliert haben. Und durch diesen Tod wird die Schuld der Menschen gezahlt. Sie wird weggemacht. Jesus hat alles gezahlt. Und wenn wir vorher noch in die Welt hineingeschaut haben und gedacht haben, das ist alles verkehrt, das ist alles falsch, dann denken wir jetzt noch viel mehr, das ist alles verkehrt. Du sollst nicht dort oben sein. Jesus, der seinem König nie untreu, nie ungehorsam war, er zahlt Schuld für unseren Gehorsam. Wir müssen sagen, das ist alles verkehrt. Ich sollte dort oben sein. Ich sollte am Kreuz hängen, weil ich rebelliert habe. Und das ist der fröhliche Wechsel. Jesus wechselt mit uns. Durch seine Absage und Rebellion gegen den wahren König verdreht der Mensch alles und ladet unendlich viel Schuld auf sich. Aber Gott schickt den perfekten Gottesknecht, der seinem König immer treu ist, bis in den Tod hinein, und er zahlt Schuld für unsere Rebellion. Damit wir wieder zu Gott, zu unserem wahren König zurückkommen können, damit er uns vergibt, obwohl wir alles verdreht haben. Also ja, wenn wir in die Umweltpolitik schauen, können wir wahrscheinlich sagen, das ist alles verkehrt. Aber wir können noch viel mehr seufzen, das ist alles verkehrt, wenn wir das gesamte Leid in der Welt anschauen und wissen, dass alles von dort herkommt, dass der Mensch seinen wahren König verlassen hat. Das ist alles verkehrt, das sollte uns in den Sinn kommen, wenn wir in den Schlagzeilen der Corona-Opfer lesen. Das ist alles verkehrt, das sollte uns in den Sinn kommen, wenn wir von korrupten Regierungen, von gewalttätigen Polizisten und Demonstranten lesen. Wenn wir in die Zeitung schauen, dann schreit eigentlich die Zeitung die Worte. Das ist alles verkehrt. Aber wo unsere Herzen schreien sollten, wo sie schreien sollten, das ist alles verkehrt, ist, wenn wir Jesus am Kreuz hängen sind. Es ist eine unglaubliche Verkehrtheit, dass der Gott, das perfekte Wesen am Kreuz stirbt, damit der absolut böse Mensch leben kann. Das ist fast nicht zu verstehen. Aber für uns ist es das Schönste, was passieren kann. Weil ich der böse Mensch bin, der leben will. Ihr alle die bösen Menschen sind, die leben dürfen. Weil er für uns gestorben ist. Das Kreuz ist die absolut schönste Verkehrtheit, die wir kennen. Und alles, was wir machen können, ist das Geschenk annehmen und mit unserem ganzen Leben Gott dafür danken. Wenn wir also verunsichert in die Welt schauen, weil alles chaotisch und verkehrt ist, dann dürfen wir wissen, dass Jesus die ganze Verkehrtheit auf sich genommen hat und wieder gerade gemacht hat. Er hat die Verkehrtheit in der Welt, die Verkehrtheit in dir und in mir wieder gerade gemacht. Und darum, gerade in der Zeit von Umweltkrisen, Pandemien, Gewaltausschreitungen und Unsicherheit, können wir wissen, dass diese Verkehrtheit nicht das letzte Wort hat, sondern das letzte Wort hat Verkehrtheit am Kreuz. Weil Jesus dort für uns gezahlt hat, obwohl er es nicht hätte müssen. Ich bete. Vater, du bist unser König. Du bist es immer gewesen und du wirst es immer bleiben. Auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht wahrhaben wollen. Ja, unser König, wir haben alle irgendwann mal gegen dich rebelliert. Wir machen es immer wieder. Und darum danke ich dir, dass du Jesus gekommen bist. Dass du nicht rebelliert hast. Dass du gehorsam gewesen bist, dass du geliebt hast, dass du deinem Vater gefolgt bist. Und danke, dass du am Kreuz gestorben bist, an unserer Stelle. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns Augen schenkst, die das sehen, dass wir immer mehr sehen dürfen, dass du unser wahrer König bist und dass wir nach dem leben dürfen mit unserem ganzen Leben. Dass unser Leben darum einen Unterschied machen in dieser Welt. Weil wir nicht mehr in der Verkehrtheit leben, sondern weil du für uns alles gerade gemacht hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns ausrüstest, dass wir rausgehen dürfen und der Welt dürfen zeigen, dass dort jemand ist, wo Hoffnung gibt, dass du da bist und dass du alles wieder gerade gemacht hast. Dir, Herr, ist alle Ehre und alle Macht, alle Herrlichkeit. Für immer und ewig. Amen.